Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon geht auf und zwei Stimmen treten auf wieder. Zwei Stimmen, zu denen Personen gehören. Wir sind immer in vielen Rollen. Meine Rolle ist, ich will die heute reduzieren, und zwar schnell zum Punkt kommen, Vizepräsident für Lehre und Lernen und Dozent für Medien, Film- und Medienwissenschaft. Und dafür in beiden Rollen interessiere ich mich besonders für die Lehre. Und heute mein Gast Christian Hanke. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Als wer bist du denn heute zu dem Gespräch gekommen, lieber Christian?
Also ich würde mich sehen als Teil eines Teams der Werkstätten, der experimentellen Werkstätten, der Fakultät Architektur und Urbanistik. Nicht so sehr würde ich mich sehen als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Handwerker, der ich auch natürlich fungiere hier. Aber ich denke, dass wir so als Block zumindest wirken und arbeiten, darum würde ich mich auch so als Teil dieses Teams sehen.
Ja, das ist spannend, über die Werkstätten als Ort der Lehre heute mit dir zu sprechen. Als Teil des Teams, wie viele Leute seid ihr?
Wir sind 5 Leute. Mhm. Also ist die Struktur an der, unserer Fakultät, ist, die ändert sich an allen Fakultäten, so ist immer ein bisschen anders. An unserer Fakultät ist es so, dass alles, was mit den ausführenden, den umsetzenden Dingen zu tun hat, gebündelt ist. Darum haben wir also auch das Fotostudio, ein Fotolabor bei uns, haben einen Fotografenmeister. Wir haben eine Modellbauerin, wir haben einen Tischlermeister und wir haben einen Diplom-Informatiker in den Werkstätten, was mittlerweile eine zentrale Rolle auch spielt in Werkstätten. Also wir haben die Entwicklung hat auch bei uns nicht Halt gemacht und darum ist das eine. Ja, es gibt viele Fragen in Informatiker, aber es ist eine wichtige Sache.
Also das glaube ich. Also dann ist sozusagen die Informatik bei euch in der Werkstatt mit integriert, was mir ziemlich plausibel erscheint. Also es ist ein Teil der Werkstatt, so rum.
Ja, also wir sind praktisch im Support der Informatiker so eigenständig dadurch geworden. Das ist jetzt seit ungefähr 5 Jahren, dass wir so haben. Das hat sich so ergeben. Ja. Und wir sind also... Ja, wir administrieren uns selber. Ja. Also es sind mittlerweile auch 25 Computer ungefähr, die in den Studios, in den auch die Maschinen ansteuern, also die dort zugange sind.
Okay.
Und nicht nur Computer, man muss sehen, dass also in den Werkstätten, das in allen Werkstätten, das oder auch in Laboratorien so, das Problem ist, oder das Besondere ist, dass der Computer nicht für sich steht, sondern dass also dort noch eine Maschine irgendwie dranhängt und dass im Idealfall die beiden miteinander können. Ja, also und das ist eine schwierige Sache. Unter Umständen ziemlich schwierige Sache. Das ist so ein auch ein maschinenbezogenes Insiderwissen, was sich dann so aufbaut. Also jede Maschine sind ja andere. Sind jetzt, wir haben sehr viele oder mittlerweile sind wir reichlich digital bestückt. Also und ist ein Aspekt, den wir so früher auch nicht so auf dem Schirm hatten, muss ich sagen. Also der ist gekommen über die Zeit, hat sich so ergeben.
Also zunehmend sind die Maschinen computergesteuert eben und so verstehe ich das.
Aber
es sind verschiedene Maschinen.
Ja, es sind verschiedene. Also wir schneiden mit Wasser und mit Hochdruck und wir haben mittlerweile, wir haben gerade mal durchgezählt, 14 Drucker, 3D-Drucker und wir haben Laserschneidanlagen, wir haben bestimmte Fräsen, die Handfräsen, die aber auch digital gesteuert sind. Also wir stellen nicht um. Also es ist kein Paradigmenwechsel aus unserer Sicht, sondern ergänzend.
Also wir versuchen also bei Hand und jetzt kommt Informatik dazu, verstehe. Du hast gesagt, ihr seid zu 5, jetzt hast du mir 4 aufgezählt.
Ja, Nummer 5 wäre ich in dem Spiel. Also ich bin von Hause aus, also als Handwerker Bildhauer, Holzbildhauer und habe dann Architektur studiert. Hier in Weimar und bin dann in Büros unterwegs gewesen. So, und dann ab Anfang der 90er zunehmend hier in die Lehre gerutscht oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter, erst als Vertretung, naja, so den üblichen Weg gemacht und dann 2011 konnte ich dann die Werkstätten oder in die Werkstätten eintreten, dort mitarbeiten und ja, während dieser Zeit, das war so eine Übergangszeit, ja, das war ein ständiger Wechsel, war dann auch in Ilmenau, hab dort Weiterbildungsstudium im Fachgebiet Lichttechnik, Maschinenbau gemacht, also es war immer so ein Weiterentwickeln und ein permanentes Weitersuchen auch, ja. Und das ist, und da habe ich, glaube ich, zumindest für mich, will aber gar nicht so über mich sprechen, aber ja, ich glaube, für mich habe ich dort also so meine Baustelle gefunden, also wo ich sage, also hier bin ich gut aufgehoben, hier geht das so weiter, was ich liebe.
Ja, schön.
Und und mit dem Team zusammen, also wir ergänzen uns. Ja. Es sind ja sehr verschiedene Leute, ne? Vom Fotografen, Modellbauerin, also wir haben alle anderen Hintergrund und das ist, glaube ich, aber auch wichtig. Also das macht es auch spannend.
Ja, das glaube ich. Wie organisiert ihr euch? Also habt ihr regelmäßige Treffen oder wie ist die Organisation dieser Werkstätten oder Werkstatt? Wie nenne ich das?
Wir nennen uns Werkstätten. Weil es umschließt, ist ja nicht nur eine Werkstatt, sondern wir haben das Labor, das Fotolabor. Also wir haben noch ein analoges Fotolabor wieder in Betrieb genommen, nachdem es schon mal eine Weile nicht lief.
Tatsächlich,
Und haben also Studios mit mehreren Arbeitsplätzen, also Fotostudios und wie organisieren wir uns? Ja, wir arbeiten viel zusammen. Also es ist so, dass also auch zum Beispiel auch unser Fotograf steht mal in der Modellbauwerkstatt. Ja. Und aber wiederum, also wir wollen eigentlich, dass die eine oder der andere von den anderen immer was mitbekommt.
Ja.
Also eingebunden ist. Also das geht auch, ist auch dem geschuldet, dass wir ein kleines Team sind. Wir müssen also sagen, okay, also wenn Modellbauer nicht da ist oder so, muss dann der Informatiker lesen oder sich mehr um die Studierenden kümmern. Das sind so eine, oder Sachen, ja, also die geregelt, die dann einfach laufen müssen. Und dadurch ist das eigentlich, denke ich, auch eine ständige Improvisation.
Aha. Also. Die Lehre. Die Lehre in den Werkstätten. Wie stelle ich mir die Lehre in den Werkstätten vor? Also die Studierenden kommen ja mit Kursen oder. Ja, erzähl mal.
Ist mehr geteilt. Also wir einerseits bieten wir zu bestimmten Themen fachspezifische Kurse an, die aber eigentlich, sagen wir, sehr oft in der Vermittlung, also die ähneln sehr stark einer, teilweise sogar einer Lehrlingsausbildung, einem Aspekt einer Lehrlingsausbildung.
Das glaub ich, genau.
Also gerade im Modellbau, nicht? Das ist ein sehr strikter. Ein striktes Seminar, wo es jetzt nicht um Kreativität geht, sondern wo es wirklich um das Erlernen von Handfertigkeiten geht. Ja. So machen wir das auch in der Fotografie. Es gibt da Schulungen, es gibt Kurse, die also der Tobias Adam, also unser Fotografenmeister, leitet. Und er wird natürlich keinem Neuling eine teure Hasselblatt in die Hand drücken und sagen, also mach mal, versuch mal, was man noch mitmachen kann. Also das ist, glaube ich, auch für viele erstmal was Neues.
Das wollte ich gerade fragen. Erlebt ihr das also offenbar, dass die Leute sagen, darf ich mal fotografieren? Halt. Darf ich mal schnitzen? Halt. Darf ich mal schneiden? Halt. Oder so?
Also es spricht sich ja rum. Also wir kommen ja nicht, wir haben ja auch alle Einführungen bei uns. Also wir haben 300 Studierende ungefähr in den Werkstätten. Jetzt bei uns, also in der Modellbauwerkstatt 300 Studierende und 300. Ungefähr so viele auch im Fotostudio pro Jahr.
Pro Jahr.
Und in den Werkstätten müssen die aus Unfallschutzgründen, also aus gesetzlichen Vorgaben heraus, auch jährlich geschult werden, wenn sie dort arbeiten wollen. Und damit, da kriegen die das schon mit. Also das spricht sich auch rum, also dass man sollte dies machen, man sollte das machen.
Das ist ja auch eine große Chance hier, also es ist ja auch eine große Qualität hier, dass man also wirklich das Handwerkliche lernen kann. Also dass es wirklich so geht, dass man sagt, hier so funktioniert eine Kamera. Denk mal noch nicht ans Ergebnis, ich bringe dir jetzt erstmal die Technik bei. So ist die Chemie, das sind die verschiedenen Papiere und so und so und so. Und wenn du das mal gelernt hast, dann kannst du künftig vielleicht auch digitale Fotografie anders denken, weil du einfach diese Prozesse der Verwandlung von Licht in Bild handwerklich durchlaufen hast. So stelle ich mir eigentlich Lehre in den Werkstätten vor, oder?
Geht, ja, würde ich auch sagen, geht in die Richtung. Also die Fotografie als Beispiel nochmal vielleicht herangezogen ist. Also wir haben auch Kollegen, die bauen auch mal Kameras. Also das sind dann wissenschaftliche Mitarbeiter-Kollegen, ja, also die also dann bei uns Kameras bauen und die Studierenden gehen dann mit der selbstgebauten Lochkamera und schießen los. Ja. Und wir haben also auch eine Zeit lang einen Kollegen zum Beispiel aus Boston gehabt, aus den USA, der bei uns Collodium-Fotografie mit den Studierenden, also eine Nassbeschichtung aufs Feld rausgegangen ist und also, wo die Platten praktisch nass dann belichtet wurden. Und also es ist viel älter als der Film. Also und, wir waren eigentlich immer wieder erstaunt oder sind heute noch erfreut auch, dass das angenommen wird. Ja. Obwohl das eigentlich nicht zum Tagesgeschäft gehören wird, sowas zu tun. Also, aber wir versuchen es auch nicht romantisierend zu begreifen. Ich glaube, die Gefahr ist immer da. Also gerade. Aber als Handwerk zu begreifen, als Basis.
Was ist denn jetzt dein spezifisches Gebiet? Was machst du Erfahrungen in der Lehre? Also als Bildhauer, Holzbildhauer, wie laufen deine Kurse?
Also die Holzbildhauerei habe ich eigentlich leider ad acta gelegt mit dem Studium. Ja. Ja, es war eine Episode nicht. Es schwingt immer mit, das Handwerk und die Dinge. Also bei mir in der Lehre halt doch das letzte Studium oder schwingt mit oder schlägt durch, egal wie man sieht. Also wir bilden also Studierende auch in Grundlagen der Lichttechnik aus. Das heißt, wir versuchen, es geht los mit ganz einfachen Formeln und was sind Strahlung, was ist Licht, also das so Basiswissen, das also auch im handwerklichen Stile zu lernen, um irgend so ein Rüstzeug mitzugeben. Also wir sind auch nicht weder aufgefordert, jetzt also größere Gestaltungssachen, da haben wir unsere Professur und die machen das. Also wir sehen uns wirklich so als diejenigen, die die Umgebung geben, und so sehe ich das also im Licht auch. Also wir klinken uns zum Beispiel bei anderen Professuren mit an Seminaren zu einem Thema, an Seminaren zur Fotografie oder zum Modell, digitale Fabrikation hatten wir auch schon mit der Professur Tragwerkskonstruktion an Seminare oder Co-Seminare gemacht, um also praktisch so ein Wissen reinzubringen, das zu unterstützen. Also so sehen wir uns. Ich glaube, das ist auch die Rolle, die so festgeschrieben worden vor ein paar Jahren. Und ich glaube, das ist eine vernünftige Rolle. Also wir bringen uns jetzt nicht in formal oder ein, sondern einfach mit Basis.
Also die Studienstruktur, die Seminare dann gestaltet und so und so und so. Und dann kommt aus den Werkstätten das Handwerkliche oder das Materialwissen. Also jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, bei dir wäre jetzt Licht als Material der Architektur. Da denkt man ja erstmal, Architektur wird ja gar nicht aus Licht gebaut, aber eben eigentlich hat es eine sehr lange Tradition. Wenn man an Kirchenbauten und so weiter denkt, spielt Licht ja immer eine riesige Rolle. Wie läuft dann da bei dir der Unterricht ab, wenn du jetzt Lichthandwerk? Licht als Material.
Licht als Handwerk, ja. Licht als Material wird auch immer wieder beschrieben, kommt also immer wieder auch in der Literatur vor. Und einmal diese Auseinandersetzung, diese Intensive war immer da. Bloß mit Kunstlicht war sie erst seit der Elektrizität da, also richtig. Vorher nicht. Ne? Und das wurde, sagen wir mal, Anfang des letzten Jahrhunderts ging das dann los, als die Elektrizität so stark verfügbar war, dass man also und auch das Bedürfnis hatte, die Städte zu beleuchten. Ja. Es gab also Ausstellungen Berlin im Licht in den 20er Jahren, hoch erfolgreiche Ausstellungen, die immer von der Industrie damals natürlich gefördert wurden, weil das waren damals schon die üblichen Verdächtigen, die das gemacht haben. Und das sind, also da gab es auch schon Osram-Schriftzüge oder AEG oder das war damals auch schon so. Ne? Und aber es machte sich dann also auch so eine ganz andere Szene breit, die also da also ihr eigenes Spiel sozusagen machen. Es gibt also ein Beispiel vielleicht, da hole ich jetzt zwar ein bisschen aus, aber ist ein Herr Teichmüller, das war ein Direktor eines Lichttechnischen Institutes. Und der hat praktisch diesen ein Begriff geprägt, der bis heute immer noch genommen wird. Also er hat einerseits von Architekturlicht und andererseits von Lichtarchitektur gesprochen. Also er hat das eine macht die Architektur sichtbar oder nutzbar überhaupt, dass man also vielleicht auch schadfrei von A nach B kommt in einem, irgendwo in der Struktur. Okay. Und das andere fungiert selber als Architektur. Das würde ich heute übertragen auf Shows, auf Bühnen.
Ja.
Wurde immer auch missbraucht, natürlich. Also im Sinne der Propaganda von Diktaturen natürlich meist, also die das nicht. Also wir haben Speerschen Lichtdom oder die Aufmärsche und es wurde wurde und wird heute auch noch in dieser oder jeder Form so eingesetzt, also als Zeichen zu sagen, dass es macht und so. Und das versuchen wir übrigens auch zu vermitteln, also diese kritische Auseinandersetzung. Also wir haben alleine zwei Vorlesungen, die sich mit der historischen Auseinandersetzung oder mit der historischen Bedeutung von Licht beschäftigen, weil das ist die Grundlage und alles. Also so habe ich das auch in Ilmenau erfahren können. Also dass man also gerade bei so einem Thema, was noch gar nicht so alt ist, was 100, 150 Jahre alt ist, also das Kunstlicht, also dort also noch ganz stark zurückgehen kann und also man die Referenzen liegen, kommen gar nicht jetzt so aus der Gegenwart. Also die Referenzen auch mit denen wir arbeiten und auch die Zahlen und die Größenordnung, mit denen wir dort arbeiten, die sind noch nicht so alt. Die haben sich auch gar nicht so verändert. Ja, also es ist, also was die Physiologie angeht und bestimmte Messwerte oder unseren Umgang mit Licht, das sind Dinge, die ist eine ziemlich junge Disziplin trotzdem. Ne?
Aha, verstehe.
Auch technologiegetrieben, ja.
Ja. Klar. Also genau, da hat sich ja mit LED und so weiter ganz schön was verändert. Ich entsinne mich jetzt so aus dem Alltag heraus, dass es erstmal schwierig war, die Lichttemperaturen zu akzeptieren, wenn die sich verändert haben und so weiter. Aber irgendwie haben wir es ja akzeptiert. Ich habe mal gehört, dass, weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aus der Pionierzeit ging es darum, dass die Leute erst das elektrische Licht akzeptieren würden, wenn die Brillanten gut glitzern auf den Abendveranstaltungen. War das Tesla oder was, der Alte? Ich weiß nicht mehr genau. Oder Edison, einer von denen.
Na, es gibt Lehren, die sich damit auseinandersetzen, ja, die dann so sagen, also es gibt drei Wege, immer Erfolg zu haben, sagen eines wäre also auch ein bisschen so die Nummer sicher bei Licht, also dass man sagt, also es wurde ins Deutsche übersetzt, ein bisschen einfach vielleicht übersetzt, Licht zum Sehen, Licht zum Ansehen und Licht zum Hinsehen. Also Ambient Light, Focal Glow und Play of Brilliance. Also und da kommen wirklich also auch die Brillanten ins Spiel. Also was eigentlich nur sagt, also ich habe eine Umgebung, ich habe ein spezifisches Licht, was herausarbeitet. In Galerien kann man sich das gut vorstellen. Also ich habe ein allgemeines Licht. Ich bewege mich durch den Raum, aber die Plastik wird zum Beispiel herausgestellt durch ein, vielleicht auch noch diffus, aber wird herausgestellt. Und dieses letzte Licht ist eigentlich dieses Licht, was für sich selber spricht. Ja, das kann das Licht vom Notausgang sein, das kann auch das Feuerwerk sein oder es kann eben das Funkeln der Brillanten sein. Und so wurde das auch beschrieben von den ersten Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also im letzten Jahrhundert war Richard Kelly, das ist eine Referenz heute, in der Lichtgestaltung zumindest noch, der aber dort auch sehr stark, also er gilt so als einer der ersten Lichtdesigner oder Lichtgestalter mit.
Richard Kelly.
Er hat also Seagram Building gemacht und also hat sehr mit großen Leuten auch gearbeitet und hat er aber die Bedeutung auch verstanden, jetzt nicht nur hell und dunkel, sondern er hat also Gleichnisse gesetzt. Also er ist sehr stark in die Phänomenologie reingegangen dort, ja, indem er also an die Gefühle oder an den Aufbau von Atmosphären angeknüpft hat. Und das ist eine Sache, die heute auch noch so vorhanden ist. Also die also gilt auch noch. Also man macht sich oft so einfach, indem man sowas abarbeitet wie ein Kochbuch oder wie ein Rezept. Ja, also muss man auch, glaube ich, also dann wird es auch langweilig, wenn man es immer nur ausgewogen macht. Aber im Grunde genommen sind das Sachen, die ich aber früher auch vielleicht hatte im Auftritten im Theater. Also das erste Mal das Frontaltheater der Renaissance jetzt nehme, zum Beispiel in Italien. Da hatte ich einen abgedunkelten Zuschauerraum mit dem Bühnenraum. Und da gab es auch eine Allgemeinbeleuchtung. Klar, Öllämpchen waren das damals. Ja. Mhm. Und es gab aber auch einen Kronleuchter, der im Zentrum hing und die Schauspieler herausgearbeitet. Da haben wir schon den zweiten Punkt, nicht? Dieses Focal Glow jetzt zum Beispiel. Und aus Huschten auch, also das kann man lesen, Statisten rum mit Sternchen, Mond und Sonne auf irgendeiner, auf einem Blech, was beleuchtet worden ist. Also damit hätten wir wieder das Licht an sich.
Ganz viel Licht.
Also das ist eigentlich immer, sind das ursächliche Dinge.
Mhm. Und jetzt stelle ich mir das, wie stelle ich mir das in der Lehre vor? Also das ist ja nicht einfach eine Vorlesung über die Geschichte des Lichts, sondern ich gehe jetzt in die Werkstatt.
Also dort ist es so, wir verbinden das, also richtig auch oft mit dem Modellbau. Also wir versuchen das ein bisschen, also wir starten mit Vorlesung, also frontal. Also Frontalunterricht.
Erstmal
Füttern, genau. Ja. So würden wir das auch nennen. Wir machen das gleichzeitig dann auch mit dem Frontalunterricht zur Studiofotografie. Mhm. Also es geht auch ziemlich gut zusammen.
Gut.
Und wir versuchen dann das Bauliche, das Gestaltende über Gebäude oder Staffagen oder über Bühnenbilder rauszunehmen. Und die Studierenden haben meist am Ende die Aufgabe, in einem schwarzen Raum, den wir haben, also ganz schwarz, mit kleinen Scheinwerfer 1:10 Bühnenstücke nachzustellen. Also die einfach gut auch nachzuvollziehen sind mit den Stimmungen. Das kann Romeo und Julia, das kann der Faust sein, also so einfache Sachen, wo ich also ganz klar sagen kann, also ich habe die und die Gefühle.
Aha.
Der Protagonisten in den Stücken und die kann ich mit Licht beschreiben, ohne Bühnenbild, also nur mit Licht. Also wir arbeiten dann auch teilweise mit Nebel oder brillant, also glitzernden Effekten, um bestimmte Stimmungen auszudrücken. Das versuchen wir, das so zu machen.
Im
nächsten Schritt auch Bühnenbilder, wo wir aber auch Hilfe von auswärts haben, also von Bühnenbildnern oder Szenenbildnern, Bildnerinnen, die uns da auch unterstützen.
Mhm.
Oder von Absolventen von uns, die in diese Ecke gegangen sind. Ja, und versuchen dann in der Werkstatt diese Sachen zu inszenieren, baulich zu inszenieren und dann im Bild festzuhalten.
Also das, wenn ich das richtig verstehe, geht so ein bisschen von Bühnenstücken aus. Also die Inspiration ist, weil dann habe ich schon einen Stoff, dann habe ich irgendwie ein bisschen eine Narration, eine Erzählung und das klingt mir ganz plausibel, da erstmal so, genau, Romeo und Julia, nehmen wir mal so, tragische Liebe und dann ist hier ein Raum, der ist dunkel und mach mal hier, man könnte auch sagen, mach mal eine tragisch-romantische Stimmung rein.
Ja.
Und dann, hey, was soll denn das sein? Wenn man Romeo und Julia macht, ist es konkreter und dann wird da ein Raum. Und jetzt kriege ich langsam so ein Bild. Und dann verwende mal Materialien, weil Materialien ja auch Licht verwandeln. Brillanten ist das beste Beispiel, aber Mollton ja auch.
Also ja.
Schluckt das Licht
ja.
Oder reflektiert und so weiter.
Ja.
Verschiedene Farbigkeiten kann man dann noch reinstellen.
Genau.
Und dann sagt man so, das ist jetzt mein Raum, der heißt Romeo und Julia.
Oder wir verlangen immer 5, 10 oder 5 Bilder, 5 Aufzüge
okay,
oder sagen, also um die Unterschiede herauszustellen.
Ja.
Also jetzt also zu sagen, also das ist die, oder bei Faust, ja, da ist die Hoffnung, da ist die Trauer, da ist das Leid. Das sind so grundlegende Sachen, die Architektur auch beschreibt, je nach Aufgabe.
Ja. Ja.
Und wir versuchen das vielleicht auch wertfrei zu machen oder befreit von einem eine Ideologie ist vielleicht das Falsche, ist zu viel. Also, aber doch von einem Entwurfsgedanken, der ganz stark auf eine Haltung zum Entwurf ausgerichtet ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dem sind wir auch nicht. Also, dieses Bild spielen wir. Das müssen die jeweiligen Professuren, denke ich, wissen. Wir versuchen einfach diese Basisarbeit, die aber auch dort da ist.
Ja.
Also auch im Film, in Fotografie habe ich das auch. Im Film stelle ich auch Dinge da. Aber auch in der Lehre zur Fotografie. Ja, Studierende nehmen sich beispielsweise, kriegen ein Bild oder suchen sich das aus, ein Foto oder einen alten ein altes Bild, ja. ein Klassiker, ja. müssen das genau nachstellen. Die müssen das bauen, die müssen genau dieses Bild, genau da, sich selber dann auch rein mit Schminken, mit alles. Also sie müssen genau dieses klassische Bild nachstellen. Ja. Das hat den Vorteil, es klingt einfach, ist aber viel schwieriger als selber was machen. Wenn ich selber was entwerfe, kann ich immer sagen, und das sagen wir ausleuchtet oder Bauer kann ich mir sagen, genauso sollte es sein. Ja, und so, hier kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Hier kann ich sagen, ja, also es ist aber nicht genau. Also, und das ist also eine Sache, die aus meines Wissens im Film genauso eingesetzt wird, an Schulen, an Hochschulen, also bestimmte bis zur Farbgradation oder so Dinge nachzustellen und Ausleuchtung. Also diese gezielte Arbeit, diesen Raum zu fassen, also nicht zu sagen, also diesen schwierigen Weg zu gehen, nicht zu sagen, ja, sollte ja so. Das finden wir wichtig und es macht auch Spaß. Also, aber man muss die Studierenden, glaube ich, man muss da eine Weile erstmal eine Hemmung ist es nicht, aber es ist so eine andere Welt so ein bisschen. Ja, Modellbau auch, also das ist dieser Begriff, also wie abstrahiere ich, was ist ein Modell? Diese Diskussion ist bei uns immer, welche Stufen eines Modells gibt es? Also das ist, um vielleicht den Bogen jetzt auch nochmal zum Modell zu bekommen, das ist also immer wieder die Diskussion, was will ich darstellen, wie will ich es darstellen?
Ja.
Und das versuchen wir einfach, die Umgebung oder auch die Werkzeuge, die wir jetzt auch als Umgebung bezeichnen könnten.
Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil das ist eigentlich eine alte Tradition aus der Malereiausbildung zum Beispiel. Die sind immer in den Louvre gegangen oder in die großen Museen und haben Gemälde abgemalt. Die sollten nicht erstmal, also in der Malereiausbildung hat man nicht erstmal seine eigenen Gemälde gesucht, sondern erstmal überhaupt ein Gemälde abzumalen, nicht damit man die Inhalte darstellt, sondern genau das, kann ich das etwas so darstellen, wie es vorgegeben ist. Das ist wirklich Handwerk, also das verstehe ich schon zutiefst als Handwerk. Und wenn das dann so nachgebildet wird, dann kann man eben gucken, kann ich diesen Lichteffekt einfach erzeugen, kann ich den abrufen, geht das? Habe ich die Fähigkeit, habe ich da das Handwerk dazu? Jetzt habe ich dazu aber nochmal eine Frage. Wo sind diese Räume, wo die Studierenden das inszenieren, wenn es gleich 5 sind? Und wie viele Lampen oder Material habt ihr da in den Werkstätten, damit die damit arbeiten? Wie geht das? Also es sind ja nicht 300, aber wie viele sind
denn in so einem Kurs? In so einem Kurs sind vielleicht 15, 20 Leute. Das ist immer schon logistisch eine Herausforderung. Wir haben uns dann Räume gemacht. Wir haben an verschiedenen Standorten auf dem Campus oder wir sind in der Amalienstraße teilweise. Wir sind teilweise, wir haben noch einen Raum im Prellerhaus hier unten, wo wir als Fotostudio. Wir haben so verschiedene Räume, auf die wir zurückgreifen. Mhm. Ja, wir versuchen es im Haus zu machen. Also wir hatten auch schon Veranstaltungen außerhalb, wo wir in Kirchen zum Beispiel gegangen sind und versucht haben, dort zu gucken, wie kann ich das angemessen inszenieren. Mhm. Also auch vor dem Hintergrund bestimmte Aufgaben zu erfüllen von dem Gebäude. Aber wir versuchen es am Modell zu machen. Also 1 zu 10, das ist unser Maßstab da. Der also wird auch in diesem Bereich. Andererseits.
Und dann entstehen 5 Modelle?
Also bleiben wir 5 mal bei Bilder, eigentlich 5 Bilder. 5, also 10. Keine Flut, 5, 10, 5 Bilder, und an denen man auch arbeitet. Wir wollen auch die Bilder unbearbeitet. Also man arbeitet, also das Bild, an dem Bühnenbild arbeitet man, oder an der Szene arbeitet man, auch an dem oder an dem Modell, dass das Modell vielleicht so gebaut wird, dass es nicht vorteilhaft war, diese Aussage, die man haben will, rüberzubringen. Und dann geht es in die Werkstatt zurück, im Idealfall, und es wird dran gearbeitet. Und es schaukelt sich dann vielleicht so hoch, bis man zu einem Ergebnis kommt, dass es okay, und das ist dieses eine Bild. Also wir legen auch Wert drauf, meine Kollegen, dass wir also das nicht inflationär handhaben oder sagen, also ich drücke jetzt hier 1000 Mal ab, irgendeines wird schon passen. Also dieses eine Bild, da kommt auch dieses der Laborgedanke. Also ich hatte früher, ich hatte zu in der Zeit des Filmes nicht die Mücke. Ich hatte meine 36 Aufnahmen, dann musste ich wieder einen neuen Film holen. Ja. Und ich glaube, das hatte auch Vorteile, also den Blick zu schärfen. Also so sehen wir das und so sehen wir das also auch in der Werkstatt. Also es geht nicht darum, da die Modelle noch größer und noch aufwendiger und noch teurer zu machen, sondern es geht darum zu gucken, vielleicht im Modell zum Beispiel zu sagen, egal ob jetzt Bühne oder Gebäude zu sagen, also ich will ganz bestimmte Aspekte nur betrachten. Das versuchen wir auch in den handwerklichen Kursen in der Werkstatt zu vermitteln. Also wofür ist das Modell? Also es gibt, vielleicht ist man da aus der Architektur oder aus dem Design, kann ich jetzt nicht mitreden oder also fühle ich mich jetzt also nicht berufen, aber es ähnelt sich. Also es gibt die Begriffe in der Industrie, die also das Modell ganz klar definieren oder auch den Prototypen oder so. Und das versuchen wir so ein bisschen auch das Serienprodukt. Ja, also das versuchen wir zunehmend stark rauszuarbeiten, um zu gezielteren Ergebnissen zu kommen. Das finden wir wichtig. Also es gibt ein Modell, vielleicht es gibt das Anschauungsmodell. Ja. Das dient rein der visuellen Kommunikation oder der visuellen Besprechung von visuellen Aspekten des Entwurfes. Es gibt auch das Modell, das mir einfach die Konstruktion oder die Festigkeit also von einem Knotenpunkt zum Beispiel nachweisen soll. Ja. Also das klassische Funktionsmodell im Maschinenbau da wird da ganz klar zum Beispiel unterschieden in ein Funktionsmodell und visuellen Modell. Ja. Und was weiß ich noch. Die
sehen nicht gleich aus, ne?
Die
wenn ich nur wissen will, ob das Material hält, dann sieht es noch lang nicht aus, wie das, was da ist.
Genau. Mhm. Also wenn ich eine Radkappe habe, die kann ich so zeigen, dass es wie sie aussehen soll, zum Beispiel. Aber wenn ich die aus dem Drucker kommt, rannagel an die Felgen, wird die keine 100 Meter überleben. Genau. Ja, also da müssen dann andere Sachen ran, die aber unter Umständen jetzt noch gar nicht so schön sein müssen. Aber sie müssen zeigen, dass das so und so geht. Und das ist, sagen wir, der Punkt, den wir, wo wir zum Beispiel beim analogen Handwerk sind, also wo wir sagen, das haben wir durch. Also wir haben alle Maschinen da im analogen Bereich, die klassischen, wo ich praktisch bis zur Serie komme. Modell, Prototyp als seriennahes, alle Einflüsse integrieren das Modell sozusagen und dann zur Serie. Kann auch Serie mit der Losgröße 1 sein. Also, es ist fertig. Ne? Und das gelingt uns zum Beispiel im digitalen Bereich nur schwer. Also,
weil es gibt
noch nicht, glaube ich, dieses Handwerk, das oder die Technologien, die das bis zum Ende unbedingt immer denken. Also, das ist eine Entwicklung.
Also im Digitalen ist es ja alles Simulation, ne?
Im Digitalen ist es Simulation. Es verlässt dann den Raum, steuert irgendwelche Maschinen, die letztlich aber in dem, was sie tun, auch analog sind. Ja, der Drucker, der verschmilzt mir Pulver. Ja, das tut das der Bäcker in der Bäckerei auch. Also irgendwie, oder der Wasserstrahlschneider, der schneidet mir was weg. Ja, das kann ich mit der Säge auch. Oder da ist es schwierig, glaube ich, auch momentan den Anschluss, also das ist so ein Thema für uns jetzt auch, also diesen Anschluss zu finden, zu sagen, also was brauchen die Leute in 5 Jahren? Das ist so schnelllebig. Bei einer Säge weiß ich, ja, die kann ich mir holen, die sägt da wird sich nichts ändern. Die Kreissäge sägt keinen Kreis. Ja, also es wird es auch in 20 Jahren nicht. Okay. Und das ist bei diesen Maschinen, bei den neueren Maschinen und Technologien schwieriger.
Da wissen wir es einfach noch nicht, was die alles eines Tages können. Aber umso mehr müssen wir eigentlich, also jetzt kommt das so ein bisschen zusammen. Das heißt, ich muss eigentlich wissen, was ich will, damit ich dann meine Tools irgendwie abfragen kann. Ich brauche jetzt einen Kreis zum Beispiel oder ich brauche jetzt da so ein kompliziertes Ding. Ich will das irgendwie, also 3D-Druck hat ja irgendwie Gussform schon konnte man anders denken so weiter. Also kann man auch plötzlich andere Sachen wollen. Das ist irgendwie auch ein Prozess. Plötzlich kann man andere Formen wollen. Ganz ursprünglich fällt mir dann immer ein, dass Le Corbusier auf einmal dünne Säulen macht, weil er weiß, dass Beton auch so hält. Und alle Leute haben erstmal Angst vor dem Bauwerk, weil sie sagen, es ist viel zu dünn, weil man es einfach nicht gewöhnt ist. Und da verändern sich natürlich dann auch Gestaltungsideen. Und jetzt, um zurückzukommen, jetzt kommt das alles ein bisschen, jetzt kann ich mir so, und da kriegen die Leute, also jetzt stelle ich mir das vor, die sind bei dir im Seminar und haben dieses Lichtthema und sollen eine bestimmte Stimmung machen, nehmen wir jetzt mal eine, von mir aus auch fünf, aber jetzt erstmal, und dann arbeiten die an der einen rum, bauen dieses Modell 1:10, richten das ein mit Lampen wahrscheinlich, leuchten da und so, und dann gibt es ein Foto, oder?
Es gibt ein Foto.
Dann gibt es ein Bild, Foto und das also Bild ist das dann Bild das, wo man ist, sagt, das ist ja. Es jetzt. Das heißt, die erzeugen mit diesem Licht und mit dem Modell eigentlich ein Foto.
Das Bild, was der Zuschauer auch mitnehmen würde im Bühnenraum. Der hat ja letztlich durch diese Frontalbühne oder durch die Trennung vom Bühnenraum und Zuschauerraum auch das Bild, was er mitnimmt, im besten Fall.
Und das heißt, die Studierenden laufen wirklich immer von Werkstatt zu Werkstatt. Also dann gehen die in die Fotowerkstatt, entwickeln, schauen sich's an, sagen, Mist. Nehmen das Modell, gehen zurück in die Werkstatt, bauen wieder an dem Modell rum,
teilweise so. Also es ist so ein, das kann man auch vorher, glaube ich, nicht festlegen. Also macht das, dann geht er da, macht ein Foto und dann geht er wieder zurück in die Werkstatt. Es ergibt sich. Also und ich glaube, das ist aber ein Prozess, den mussten wir auch lernen, da konnten wir unsere Seminare, also ich spreche immer von wir, weil die Kollegen sind ja da beteiligt auch alle oder machen das auch teilweise selbst. Oder nicht teilweise, machen das auch selbstständig. Aber das, wo wir am Anfang auch gesagt haben, dann sollen die das machen und das und das und das. Und das entglitt dann spätestens nach Woche 3 im Semester. Weil er sagt dann, okay, jetzt kommt die Sache, jetzt läuft es aus dem Ruder. Okay. Ne? Und dann ist es manchmal, also mittlerweile, wenn man das viele Jahre macht, ist es vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, ich lasse das Seminar gleich ab Stunde 1 aus dem Ruder laufen und sehe, aber gehe korrigierend oder kuratierend rein. Also sage also, wir begleiten das, wir sagen, das geht nicht, mit unseren Fakten, die einfach so da sind. Und sonst kann das, glaube ich, auch öde sein, sich mit Basissachen zu befassen. Aber ich glaube, das ist ein Weg, den wir aber auch immer noch suchen, muss ich sagen. Also wir sind da, wir reden, wir treffen uns jeden Tag. Das ist so unsere Runde, wo wir also jeden Tag unser Früh, klar, trinken wir auch unseren Kaffee, aber es ist unsere Dienstberatung, genau, wo dann aber auch, das hat sich so etabliert, wo alle kommen. Also da kommen auch Professoren, die was wollen, die wissen genau, um die Zeit treffe ich dort alle oder Kollegen, Kolleginnen, Studierende kommen dort auch. Also und es kommen aber genauso auch die Handwerker genau zu dieser Zeit und das ist so, oder unser Hausmeister, das ist so ein Marktplatz. Also vielleicht ist das auch so ein wichtiger Gedanke, dass man mehrere Marktplätze für Informationen oder ich weiß es nicht einrichtet. Also es ist keine Strategie dahinter, würde ich mal sagen. Also manches bewährt sich, manches nicht, das verliert sich.
So ist
also
es, ne?
Das ist so ein bisschen schon. Also unser Vorgehen ist dann so ganz unhandwerklich eigentlich. Das da gibt sich. Aber immer mit dem, also das, was man so an Improvisation reinbringt, basiert ja immer auf der Erfahrung von allen Beteiligten.
Das ist sind lauter Kompetenzen da und deswegen kann man
ganz viele improvisieren. Ja. Wenn die Hausmeister sagen, das könnt ihr gerne bauen, aber das kriegen wir sowieso nicht ins zweite OG hoch, weil der Aufzug zu klein ist, dann ist das eine ganz wichtige Information. Kurz vor der Summary. Ja, also, und da scheitert und da in dem Moment ist erstmal der Entwurf blockiert und dann Gedanke blockiert. So beschreiben wir das also auch in unseren Entwürfen, dass also sagen wir mal, das Modell ist so der erste Schritt in die physische Realität.
Ja,
zumindest. Genau. Ja, und der kann sehr hart sein, auch für uns immer wieder. Ja, der kann auch ins Verderben führen. Ja. Aber er muss ja zumindest in unserer Disziplin sehr oft wahrgenommen werden.
Das ist
genau auf der Baustelle später. Also das ist diese Realität.
Ist Baustelle. Also das haben wir im Vorgespräch kurz auch aufgerufen, ob die Werkstätten nicht Baustelle heißen können, also dass die Bauhaus-Universität eine Baustelle hat, gefällt mir eigentlich wahnsinnig gut, auch so als Marktplatz und so weiter, weil das so ein Ort ist, also an dem was entsteht, an dem es dann ist, wird nicht nur gedacht oder so, sondern es ist die Stelle, das ist die Baustelle.
Aber es gibt ja viele, also es gibt ja, die Gestalter haben ihre Baustellen, dort ist es ausdifferenzierterweise viel mehr Werkstätten oder viel mehr Disziplin betreuen, da ist es noch wunderbar komplex vorhanden. Wir haben sehr viele.
Die könnten wir alle Baustellen nennen, dann hätten wir mehrere
Baustellen. Ja. Oder wir haben eine Baustelle mit sich Gewerken oder so. Also es gibt diese Klammer, ist da. Also das wurde auch immer wieder, das kann man auch immer wieder festhalten bei aller Eigenständigkeit. Also dass zum Beispiel der Tischlermeister bei den Gestaltern, also wenn er sich auf den Designer bezieht, ganz anders vorgeht als ein Tischlermeister bei uns oder unsere Modellbauerin, wenn es um die Spielregeln des Architekturmodells oder des Prototyps geht. Ja. Das ist okay, aber es eint ja doch dieses Gesamtbild nach außen. Und das, glaube ich, wird auch von den Studierenden ganz gut weitergetragen. Also wir haben bei uns auch Studierende von der Gestaltung, weil das ist der Vorteil der kleinen Universität. Wir haben keine Doppelung von Maschinen. Ja, wir haben, weiß ich, bei den Gestaltern spezifische Maschinen, wo wir auch das Angebot gerne wahrnehmen, dort auch mal was machen zu können, ja, oder was, wo wir keine Technologien haben oder kein Know-how auch haben, ne? Und die kommen auch zu uns.
Ergänzen sich sozusagen.
Ja, es gibt eine Klammer drüber, ja. Also sie sind nicht, es ist nicht diese eine, sie sind, aber sie ergänzen sich. Ja, ist letztlich wären das die Marktstände dann, ne? und die aber doch zusammenarbeiten. Und die, ja, nee, wo ich sagen kann, nee, habe ich jetzt nicht, geh mal darüber. Also als Gleichnis jetzt.
So. Ja, das ist ja super.
Also ich finde, das ist eigentlich, und das ist, glaube ich, auch die Triebkraft, dass wir nicht wissen, was, wenn wir früh aufstehen, was passiert. Also das ist immer Improvisation.
Ja.
Okay. Und auch, dass wir sehr viel miteinander reden, also unsere Kolleginnen und Kollegen, wir kommunizieren also fast täglich, also mit den anderen Werkstätten, also gerade mit der Kunst und Gestaltung, das liegt nur nahe, wir sind auch örtlich nahe dran, also es ist ein, und ich finde das eine tolle Entwicklung, das war nicht immer so, also dieser, vielleicht vor 20 Jahren, weiß ich nicht, war dann noch so ein Konkurrenzgedanke oder so ein Abschluss, ja, also das Architektur, weiß ich nicht. Also will ich jetzt auch gar nicht so, oder kann ich gar nicht so bewerten. Das wäre nur eine Meinung. Also es wäre jetzt kein Fakt, wenn ich das so sage. Ja, ne? Und, ich finde die Entwicklung nicht schlecht gerade. Es gibt immer Höhen und Tiefen, auch bei uns. Wie werden Werkstätten oder Laboratorien oder Studios genutzt? Das hängt auch immer an der Lehre. Aber sie plätschern ja immer mit. Und die Universität hier, würde ich sagen, hat sich im Vergleich zu anderen Universitäten, in unserer Disziplin zumindest, sehr stark ins Zeug geworfen, doch auch sehr viel Mittel in die Hand genommen, personelle wie auch technische Mittel, das aufrechtzuerhalten, weil es eben hier auch eine gewisse Geschichte hat, ne? Dass die Werkstätten. Ich glaube, das ist auch ein, ich glaube, das ist ein, damit kann man also auch hantieren, ja, das wiegt schwer. Also es gibt also selbst große andere Fakultäten, mit denen wir auch in Verbindung sind, Architekturfakultäten jetzt, die sind schlechter ausgerüstet, auch personell als wir, ja. Also Weimar leistet sich das. Das muss man so, also würde ich so sagen. Also warum auch immer dieser Weg in Gang gekommen ist, aber man hält sich, das ist doof, aber man leistet sich das. Ja. Ne? Also das finde ich, kann man auch nicht unterschätzen. Das ist auch ein Grund, warum den uns einige Studierende auch mit angeben. Ihr seid hier, wir können hier arbeiten, wir können hier tun, machen, weiterentwickeln. Und wir haben auch Studierende von Erfurt zum Beispiel bei uns, die kommen auch manchmal.
Die kommen da rein. Und da gibt es keinen Rang mit Platz, das ist ja dann irgendwie.
Ja, die kommen nur so für bestimmte Leistungen. Also die Erfurter kommen, also das ist mal schön, die haben immer zwei Wochen später ihre Abgabe, die kommen zum Beispiel zum Lesern zu uns. Das wollen wir auch so, weil es ist nicht, dass wir das nicht auch hätten, aber Uni Weimar, wir betreuen das, also es betreut, die machen das nicht selber. Mhm. Also wir haben Personal, dass das dann doch auf einer besseren Qualität machen kann, als wenn man sich in alles selber einarbeitet, in jeder Maschine, und die Maschine dann sowieso nach einem Tag in den Sand setzt. Das ist auch ein Problem. Ne? Und ich glaube, das ist sehr schön, also dass das so funktioniert.
Also es ist tatsächlich so, die Studierenden kommen mit ihrem Projekt zu euch und ihr betreut dann deren Anliegen. Das heißt, die brauchen dann irgendwie.
Die kommen mit den Daten, die kommen, die kriegen, die kommen, also wir arbeiten ab, die Termine und kommen eigentlich, rufen vorher an meist, wir haben das wir kommunizieren über unsere Webseite diese Sachen. Für unsere eigenen Studierenden haben wir auch länger, also wir haben sehr lange müssen mittlerweile sehr lange geöffnet haben, auch am Wochenende vor den Abgaben, was wir mit Tutoren und Tutoren unterstützen. Mhm. Haben wir bis 22 Uhr auf und am Samstag. Mhm.
Na klar.
Das, weil wir es sonst nicht schaffen. Ja. Ja, und da steigt dann noch so ein bisschen die Fieberkurve. Und also man muss dann auch ein bisschen einhegen, glaube ich. Also weil teilweise auch die Aufregung oder der Druck groß ist, nicht die Aufregung, der Druck, ja. Und das muss man dann, das ist dann also die Hauptarbeit meiner Kollegin und meiner Kollegen, also auch ein bisschen einzudämmen. Aber im Guten, also jetzt nicht zu sagen, wir müssen das ja irgendwie
aber
so.
Da entstehen und dann so, wahrscheinlich da entstehen auch immer wieder mal so Konflikte rangeleien. Ja, wieso klar. Muss ich ihn jetzt und darf ich nicht und Schränkung und so und so. Aber das ist natürlich im Sinn von einer anderen Flughöhe, dass die Maschinen eben und dass das alles in einem Rahmen bleibt.
Ja, auch die Unfälle, dass die im Rahmen bleiben. Eben. Also wir hatten da auch Zeiten, die waren nicht so glücklich. Also Mitte der 10er Jahre, also 13, 14, 15, wo also die Unfallkasse dann am Ende des Jahres kam und gesagt hat, hier Zahltag, jetzt gehen wir mal die Scheine durch, hier die Unfall und gucken, wo kommt das her? Ja. Und es gibt auch einige Fakultäten an anderen Schulen, die das aus diesen Gründen nicht mehr machen. Also die sagen, wir lassen die Leute nicht selber ran. Aber wir versuchen es.
Also da gibt es einen Erfahrungshintergrund, dass es so ist, wie es ist. Das hat immer irgendwie einen
Sinn. Es gibt Restriktionen auch.
Und dann gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Und die einen sagen das so, der andere hat jetzt sein Projekt, muss morgen abgeben, will gern die Nacht durcharbeiten. Sagt, ich kann das doch alleine. Nee, da haben wir eine andere Situation. Das ist ja immer ganz interessant, wenn man da die verschiedenen Seiten kennenlernt. Und wenn man dann auch sagt, das geschieht schon alles im Sinne einer Qualitätssicherung, was da passiert. Jetzt hast du vorhin gesagt, manchmal wäre es interessant, so ein Seminar gleich am Anfang aus dem Ruder laufen zu lassen. Fanny, wie stelle ich mir das vor?
Dahin, also bleiben wir mal vielleicht bei Modell in der Werkstatt, also gar nicht im Modellbau. Also wir zeigen natürlich den Leuten, wie das geht, jetzt, oder den Leuten, Studierenden, wie sie es machen sollten. Und dann lassen wir sie auch anfangen, wir lassen sie auch Fehler machen, also weil es zu sagen und zu zeigen reicht oft nicht aus. Bleiben wir bei dem Tischler oder die Kreissäge, die wir vorhin hatten. Ja, also ich kann das Brett immer wieder drüber ziehen und es wird vielleicht immer wieder ein bisschen besser werden und es fliegt mir vielleicht nicht um die Ohren oder so, also oder segelt durch den Raum. Also der Tischler, der das immer wieder macht, wird natürlich zu den höheren Qualitätsstandards kommen, ja, oder zu einer höheren Qualität kommen. Aber das muss man auch erfahren. Also man muss dann auch sehen, dass den Leuten, Studierenden zeigen, also so könnte es sein und so ist es, was ihr macht. Also wir arbeiten dort. Viele oder einige fühlen sich da auch gegängelt, ist so. Das nehmen wir zur Kenntnis. ihr könnt es auch nachvollziehen, aber wir bauen vor zum Beispiel. Wir zeigen, so sollte das zum Schluss werden. Also es ist ein bisschen überkommene Methode, die auch sehr stark zu hinterfragen ist, glaube ich auch, und auch hinterfragt wird. Aber im Handwerk immer noch die Gänge, also dieses Meister. Ja. Prinzip in dem Moment, ich kopiere meinen Meister so lange, bis ich besser bin.
Genau.
Also das ist, glaube ich, im Handwerk, also durch was soll es ersetzt werden? Das ist schon die Frage. Also wie will ich denn eine höhere Qualität erreichen?
Vor allem durch Wiederholung, ne?
Durch Wiederholung,
dadurch, dass das Handwerk ist, hat das ja auch was damit zu tun, wie ich meinen Körper bewege. Und das ist was ich irgendwie in den Körper hinein übe. Also es ist eigentlich wie Klavierspielen oder sowas.
Ja.
Und da sagen ja die Leute auch nicht, ich will gern jeden Tag ein neues Stück spielen oder so. Sondern, oder Skifahren beim Sport, ist ja eigentlich egal was. Ich muss bestimmte Bewegungen immer wieder üben, bis ich den Einschlag beim Tennis so kann, bis ich den Ball richtig treffe. Die Fußballer, das ist ja eigentlich langweilig. Das Training sind ja meistens gar keine Spiele, sondern irgendwelche Laufbewegungen und so, weil man das in den Körper kriegen muss. Mir leuchtet es schon ein, ich habe mich mal ein bisschen mit Japan beschäftigt und da ist es eigentlich, da geht die ganze Pädagogik traditionell über Nachahmung. Da wird eigentlich gar nicht viel erklärt. Also jetzt mal sehr traditionell, ganz klassisch. Und dann machst du das und dann sagt er immer richtig oder falsch. Und irgendwann sagt er nicht mehr falsch. Also
aber es wird eben oft... Ja, nee, genau das ist es. Also genau das wäre das Bild, was ich da auch jetzt sehen würde. Mhm. Es wird natürlich, es ist in Teilen und wird natürlich auch hinterfragt im Rahmen einer Personalisierung des Lebensweges oder, eine, oder der Freiheit des Studiums auch. Mhm. Aber man muss einfach, ja, es ist schwierig. Es wird hinterfragt, zunehmend, muss man auch sagen, ach, dieses Modell. Ich würde zunehmend, also dieses im Sinne der Freiheit, also da sind wir bei diesem Nachstellen eines Bösen, okay, ich will das nicht, ich möchte das so nicht tun, indem ich das trainiere. Ja. Darum mache ich es ganz anders.
Ja.
Und das ist dann mein Weg. Ja, das ist okay, aber man wird, es ist ein anderer Weg. Also man, ja,
aber das kann man in der Lehre nicht so anbieten. Nein. Also ich finde, in der Lehre muss man immer anbieten, mach's mal so und dann müssen sich die Leute dazu verhalten und damit eben diesen oder jenen Erfolg haben. Das kann man ja dann machen, aber ich fand es schon interessant, was du vorhin gesagt hast, wenn es dann irgendwie wird, dass man sagt, ja, nee, das wollte ich so.
Ja. Ich weiß. Naja, das ist ja, ja man neigt ja dazu, kenne ich ja auch.
Also, ja,
und ich sage, ist doch schick so. Also ja, schick so und guck auf die Uhr und das Bier ist auch alle. Projekt ist fertig.
Ja. Ja, genau.
Aber ja, wenn ich, ja,
nee, aber dann,
muss man sich selber, ja.
Aber wir kennen das, glaube ich, auch irgendwie mehr oder weniger alle, dieses, wenn man sich dann reinkniet und sagt, nee, es soll jetzt so aussehen und auf einmal sieht es so aus. Und dieses Gefühl, hey, ich kann das, das ist cool. Also das lohnt sich, finde ich, eben schon.
Ich denke auch, also auch aus der Zeit, aus meiner Bürozeit oder also ich gehe zum Beispiel gerne über Baustellen heute noch, ja. Also wenn ich die Wahl hätte. Also wenn meine Frau fragen würde, gehen wir im Park oder gehen wir auf die Baustelle, würde ich doch lieber auf die Baustelle gehen.
Ja,
okay. Weil wenn dann etwas entsteht oder was gemacht wird, das ist auch ein Gefühl, ein ganz besonderes Gefühl. Also es umgesetzt zu haben.
Ja.
Also, aber ich glaube, das muss man erst erlangen, also im Studium, in der Lehre. Ja? Also dass dieses Bild, natürlich kann man, also es wird immer wieder auch ranzitiert, also wo ist denn die Grenze des Architekten? Mhm. Das ist auch eine Diskussion, die andere führen müssen, glaube ich.
Die Grenze des Architekten?
Wo ist die Grenze jetzt in der Planungs, im Planungsfortgang? Ist es diese Vision des Bildes? Das hat mir meines Wissens gerade im Klassizismus später dann auch, also dieses Werk, das man geschafft hat. Also ich habe hier die Zeichnung und das Handwerk kann sich der Sache bestmöglich nähern. Haben wir ja, also sagen wir bei Film letztlich auch. Ich habe das Buch und das Drehbuch kann sich bestmöglich dieser Vorgabe, weiß ich nicht. Ist vielleicht das falsches Beispiel.
Doch, aber das haben wir richtig. Das ist die Diskussion in den 60ern, wo die gesagt haben, nur der den Film macht, ist der den Film macht und nicht der das Buch schreibt.
Also ähnlich kann ich mir das also auch vorstellen. Also ist es dieses Bild, mit dem hantiert wird? Das ist bestimmt in Ordnung, das hat bestimmt seine Bewandtnis, aber für unsere Arbeit jetzt nicht. Dann ist es das Bild, dann ist das so da. Aber jetzt dieses Bild umzusetzen, das ist eine andere Sache. Also dieser Schritt in die Realität. Und nun ist die Frage, also wie viel Bild kommt mit?
Ja.
Oder wie viel Text kommt mit?
Wie viel bleibt hängen
oder auch später auf der Baustelle? Ist es baubar? Diese Grenzen, die, glaube ich, auch die Architektur gerade in den 90er Jahren oder auch in den Nuller Jahren durch Stars der Szene, wie damals zumindest Hadid, also teilweise, die Firmen sind reihenweise verzweifelt. Ja.
Also
das haben wir also mal erfahren dürfen beim Besuch mit Verantwortlichen dort. Also das Dinge, es hat auch seine Bewandtnis, klar. Also man geht an die Grenze, vielleicht darüber hinaus, um dann zurückzurudern. Aber das ist ein komplexes Spiel.
Das ist immer so ein Ziehen und Sagen, es ist interessant, weil das wirklich mit dem Film ganz ähnlich ist. Oder ich habe auch mal im Theaterbereich gearbeitet und ich entsinne mich, das habe ich nie vergessen, wir saßen den ganzen Abend, der Regisseur und ich war der Dramaturg, und dann haben wir die Szene gebaut, aber am Schreibtisch halt, dann haben wir gesagt, dann kommt sie, und dann machen wir so, dann kommt sie rein, dann sagt sie das, und dann ist das, und dann machen wir so. Und dann am nächsten Morgen bei der Probe, so, wir haben jetzt eine Idee, wir werden das so und so machen, mach mal so und komm mal rein und so. Dann haben die es genauso gemacht, mach mal nochmal. Dann haben wir gesagt, sieht überhaupt nicht aus. Wir waren da am Abend 3 Stunden am Tisch gesessen. Aber am Tisch siehst du es halt nicht, es ist die Bühne. Und ich glaube, da haben wir den Bogen auch wieder mit, in den Werkstätten lernen die Studierenden eben gleich, wie das aussieht. Also sozusagen die formulieren mit dem Modell am Modell über diese verschiedenen Stationen, die wir jetzt vorhin beschrieben haben, indem sie ein Bild erzeugen sollen. Bleiben wir jetzt mal bei dem Romeo und Julia, dann haben wir so ein durchgehendes, so eine durchgehende Idee. Das machen die nicht einfach am Schreibtisch auf dem Blatt Papier, sondern das Modell gibt immer wieder Antwort. Das ist ja wirklich die Bühne, an der man, wo man, also da ist das Modell auch eigentlich das, wo die Studierenden ständig im Gespräch mit sich und ihrer Idee eigentlich sind. Ne? Das Modell gibt Antwort.
Man rückt an das Ergebnis ran, nicht? Irgendwie so ein bisschen. Also es ist, das kann auch ernüchternd sein, glaube ich. Also man hat da doch immer also diese Vision oder die Idee, die man im Kopf hat, die ist ja begleitet doch immer von den bestanzunehmenden Randparametern, glaube ich, wenn man sich sowas vorstellt. Und ich glaube, wenn das dann durchgeführt wird, ist das, also so empfinde ich das auch oder so sehe ich das auch. Ach Mensch, ja, kann man, muss man nicht. Also so eine Ernüchterung, ne, die dann kommt. Ja. Und aber ich glaube, die gehört dazu. Also, und ich glaube, je eher man diese Ernüchterung einpreist in den gesamten Prozess, also sagt, also, was aber, denke ich, auch die meisten von unseren, was ich auch gerne sehe an unseren Professuren oder das beobachten kann, dort, wo ich es beobachten kann, dass das also gleich am Anfang mit reingenommen wird. Entwickelt die Sache, ihr plant hier für die Realität, ihr plant jetzt nicht für das Bild, sondern ihr plant oder für die, für eine Aussage oder eine Kernaussage oder für eine Überschrift, ja, sondern versucht doch mal die Sache zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, der also auch, den habe ich ja auch in anderen, den habe ich auf der Bühne, den habe ich, oder zumindest im Szenenbild, im Bühnenbild, für irgendwie Bühne, oder ich habe den nach wie vor ganz stark im Design, ganz klar, ne? Egal in welcher Ausprägung das. Es ist für die Realität, das macht es auch spannend in dem Bereich, dass man dann wechseln muss, in diese hin und her wechseln muss. Ja. Aber so funktioniert das, glaube ich, ja.
Also Fotostudio, Modellbau, Tischler und Informatik und Licht arbeiten da also dann ständig im Konzert zusammen und die Studierenden bewegen dann ihre Architekturmodelle oder ihr Projekt dann durch diese verschiedenen Stationen durch.
Wobei wir auch aufpassen müssen, nicht? Also dass wir wissen ja auch, also ja, wir haben immer so ein Spiel oder wir wetten immer, von wem ist denn das Modell jetzt, von welcher Professur? Da sind wir auch sehr treffsicher mittlerweile. Also es hat ja, die Professur hat auch, die Professuren haben ja auch nicht, denke ich, die immer die gleiche Sicht auf die Dinge.
Ja.
Dann bräuchten wir ja auch nur eine. Sondern also dort in dem Moment sind das dann nicht mehr unsere eigenen Seminare, sondern müssen wir neutral hantieren. Ne? Also da müssen wir auch sagen, oder wollen wir auch sagen, also bei Professoren so und Professor so geben wir dann für die Professur andere Tipps, wie das Modell oder die Ausführung oder das Foto sein soll, weil wir wissen, ja, da ist ein anderes Konzept dahinter. Das kennen wir auch oft oder sogar in der Fotografie, also oder sprechen das mit den Kolleginnen und Kollegen ab. Das lieben wir, also oder finden wir, wenn die kommen, auch zu uns kommen.
Nicht nur ahnen, sondern ich sage, was machen wir da in diesem Semester, einfach, dass wir das begleiten können.
Das wird ganz klar, dass wir sagen, also wie sollen das dargestellt werden, wo ist das Ziel? Ja, und man hat ja so viele Sachen betreut, dass man dann vielleicht schon sagen kann, dass also Modellbauerin sagen kann, ja, würde ich jetzt aber nicht so aus Laser machen, sondern das würde ich gießen oder das würde ich aus Holz machen oder so. Kommt besser oder geht mehr in die gleiche Richtung oder ist deckungsgleich mit dieser Lehre. Also das ist ja auch sehr vielfältig. Also da müssen wir uns zurücknehmen, natürlich, machen wir auch gerne. Also, sind wir reine Dienstleister, haben wir, glaube ich, und ich auch nicht, kein Problem damit, also dann zurückzutreten und es auch gerne, auch manchmal ganz befreiend zu sagen.
Das ist ja
die. Ja, wir machen den Support und wir bauen das mit euch, aber ja, verteidigen müsst ihr selber.
Ganz bescheid, ja, ja, eben, kann ich mir vorstellen. Haben wir noch was ganz Wichtiges nicht gesagt? Wir sind nämlich schon über der Zeit, habe ich gerade gesehen.
Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein.
Na,
es war sehr schön, war, also war für mich, hat sich gelohnt.
Vielen Dank, lieber Christian.
Danke, ich danke.
Für das schöne Gespräch, ja.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.